Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Freundinnen da draußen an den Futsal-Podcast-Endgeräten. Hier ist euer wöchentlicher Futsal-Podcast aus dem Futsal-Podcast-Schrank mit mir, eurem Futsal-Economisten Daniel Weimar, hier am Mikrofon. Und auf der anderen Seite der Leitung ist euer gewohnter Sebastian Rauch, der Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
Hi Daniel und hallo alle zusammen.
Oh, da hatten wir jetzt, glaube ich, die letzten Tage richtig schöne deutsche Futsaltage. Da haben wir heute viel zu diskutieren. Wir
haben deutsche die, Futsaltage.
Ja, mit der Doku, mit der deutschen Futsal-Doku zum Spiel in Bielefeld plus natürlich die zwei Länderspiele, über die wir gleich ausführlich reden werden. Nach heute sehr kurzen News, denn wir sind ja heute Dienstagaufnahme, direkt nach dem Länderspiel, nach dem zweiten Länderspiel und nachdem wir nun endlich in die Euro zweite Qualifikationsrunde eingetreten sind. Hey!
Elite-Runde! Aber kommen wir gleich drauf.
Ja, genau. Lass uns gleich drüber reden, über den großen Schritt für den deutschen Futsal. Und ja, lass uns mit ein paar News starten, die ich noch über die Woche aufgeschrieben habe.
Sehr gerne.
Die ich mitbekommen habe. Und einmal war der Hinweis wegen Sparta, wir hatten dann die zwei Oberligaspieler, wenn ihr euch und dich erinnerst, bei Sparta die Frage, ob die zwei Oberligaspieler bei dem überraschenden Sieg gegen Liria schon immer dabei waren. Und da kam von Sparta selbst die Meldung, ja, die waren eigentlich schon über die Saison verteilt dabei. Ist einfach eine gute Teamchemie. Also eigentlich, das macht dann die Stärke von Sparta aus. War jetzt nichts, was jetzt für das eine Spiel eingekauft wurde. Das war interessant. Dann habe ich internationaler Futsal. Ghana hat jetzt auch eine Futsal Premier League mit 16 Teams. Und ganz kurios, dort gab es dann auch zum Start für die Teams 10 Futsalbälle. Der Verband, also so stand das dann in dieser Meldung, so der Verband unterstützt auch die Teams mit 10 Futsalbällen und Preisgeld gibt es dort aber.
Ja, weil so muss man das halt auch, ist ja in der Hinsicht auch ein Futsal-Entwicklungsland und auch grundsätzlich ein Entwicklungsland. Von daher sind da sicherlich Bälle schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Ne? Also und sollten wir vielleicht mal in Ostdeutschland ein paar Bälle hinschicken auch noch, wenn wir welche zu viele haben. Also ich glaube, da fehlt es an vielen Ecken.
Ja. Das war richtig skurril auf jeden Fall, aber schön, dass eben auch in Ghana da sich jetzt was Strukturelles bildet. Und dann kommen wir schon, das waren jetzt meine News eigentlich großartig, denn
Warte mal, Daniel, machen wir nicht so schnell hier. Wir haben noch ein bisschen was aus der Community zurückgemeldet bekommen, aber du bist ja im Urlaub gewesen, hast das vielleicht nicht mitbekommen. Und der Elia hat uns geschrieben, dass wir in der letzten Folge zwei kleine Fehler hatten. Und zwar einerseits hatte ich, glaube ich, davon gesprochen, dass Genau, wir haben gesagt, dass Hott kein Final-Heimspiel hat in der Bundesliga. Aber doch, hätten sie. Wenn Hott jetzt das Halbfinale gewinnt, haben die ein Heimspiel zu Hause. Wir können also in Hohenstein ein Bundesliga-Finale sehen, was ich richtig geil fände. Allerdings, auch was wiederum eine Frage aufwirft, warum der Erstplatzierte der regulären Saison nicht dieses Heimrecht kriegt. Ist das, ich frage mich, warum.
So soll das eigentlich auch sein.
Ja, aber laut Playoff-Baum steht Hott ganz oben und spielt, wenn sie das Halbfinale gewinnen jetzt, sollten sie es gewinnen zu Hause, das Finale. So auf jeden Fall die Rückmeldung von Elia, also von da, ne, so.
Okay.
Wir sind gespannt.
Vielleicht war das noch, also angedacht war es auf jeden Fall, wie es auch nächste Saison sein wird, mit dem Best of Three. Da war das auf jeden Fall ein Ansatz. Kann ich sagen, dass diese noch nicht dabei war.
Ja, also unabhängig davon, Hott oder Jan, ne? So könnte man jetzt sagen, nach dieser Rückmeldung, Jan hat ja auch noch eine Chance, dann, habe ich gesagt, Jan, gegen wen spielt Hott eigentlich nochmal? Hott spielt gegen Weilendorf, oder? Ja, gegen Weilendorf. Genau, Hott oder Weilendorf hätten ein Heimspiel, wenn sie ins Finale kommen. Aber come on, welchen Anreiz hast du denn dann als regulärer Meister?
Ja, also, das ist ja die endlose Kritik an dem aktuellen System, weshalb wir ja schon letztes Jahr auch die Vereine die Best-of-Three-Regelung gefordert haben. Weil dann hat das schon, wenn du jedes Mal als Erster immer Heimrecht hast im ersten Spiel, ist das schon relevant und dann auch noch im dritten Spiel.
Ja.
Weil du, dann hast du schon den Vorteil, dann macht das, dann hast du schon den Anreiz. Ja, yeah. Das ist natürlich die große Frage. Es war völlig egal, ob du Erster, Zweiter wirst am Ende.
Tja, okay. Das war die erste Korrektur, so wenn es eine Korrektur ist. Von daher erstmal herzlichen Dank dafür. Und ja, es gab noch, wir haben gesagt, der SFC hatte seine erste ordentliche Niederlage gehabt gegen den MCH jetzt. Aber da gab es auch noch einen Punkt, da hat man noch was vergessen. Und zwar hat man ja auch in Weilimdorf verloren einmal, 8-0. Ich glaube, das war ja diese Geschichte, erst hat man 8-0 verloren und dann 8-0 gewonnen gegen Weilimdorf. Weißt du noch, letzte Saison?
Ich kenne nur, kenn nur das Dragoslav 8-0 in Rodenstein.
das
andere fällt mir gar nicht mehr ein. Ah, doch,
ja,
das
genau.
war auch das.
Aber man hat mal gegen Weilimdorf eine Klatsche gekriegt. Also das hatten wir ganz vergessen, ist schon lange her. Ja, auch danke für diesen Hinweis. Ne? Hatten wir in dem Moment situativ nicht irgendwie auf dem Schirm, beziehungsweise waren wir so fokussiert auf die Viertelfinalpartien. Also von daher vielen lieben Dank an Edir für diese Infos. Haben wir hiermit korrigiert und damit sind wir alle schlauer geworden. Und das wollte ich jetzt noch wichtigerweise ergänzen, Daniel. Jetzt darfst du gerne weiterfahren mit deinem.
Ja, dann war ein Highlight dieser Woche auf jeden Fall die 20-minütige Futsal-Doku DFB, über die wir reden sollten. Was hat der DFB gemacht? Wer sie von euch noch nicht kennt, ist bei YouTube abrufbar. Jedoch nicht über den Haupt-DFB-Kanal, sondern über den DFB-Verbandskanal, der natürlich deutlich weniger Follower hat. Da können wir auch gleich nochmal was sagen. Und dort gibt es oder jetzt die Doku rund um das Spiel in Bielefeld. Wir erinnern uns, der alte Rekord der Zuschauer, der heute getoppt wurde. Aber damals eben das Rekordspiel in Bielefeld. Ja, was sind so deine ersten, also für die der Doku noch nicht gesehen haben, es werden halt Memo Söser, Gabriel Oliveira, der Zeugwart und auch Nicole Bentrup, Marcel Losfeld interviewt und dann werden Szenen aus dem Spiel gezeigt. Das geht weder um die Road to the Qualifikation noch um allgemeine Futsalentwicklung. Es geht eigentlich nur um dieses Spiel, auch in den Kommentaren der Spieler. Also wirklich eigentlich nur eine Doku zu einem Spiel. Das ist natürlich auch eine kleine Limitation, das ist schade, aber das ist so der Rahmen halt. So, und jetzt zu dir und deiner Meinung. So, was sind so deine Gefühle, was waren deine Gefühle, als du diese Futsal-Doku konsumiert hast?
Also Konsum und Gefühl, das ist eine ganz schwierige Kombination gerade. Nein, aber erstmal finde ich es cool, dass man sowas gemacht hat. Dadurch hat man Einblicke gewonnen, ne? Es war ganz schön. Es war auch ein tolles Spiel, ne? Es war ja das bisherige Rekordspiel. Das haben wir natürlich jetzt wunderbar wieder ein paar Zuschauer mehr geknackt. Ansonsten das Roundup. Ich fand es auch ganz interessant, weil man eine gewisse Diversität eingebaut hat. Also es war ein recht, das ist jetzt vielleicht unbewusst, aber es ist halt DFB, ein politisch korrekter Beitrag. Man hat nämlich hier, man hat eine Frau drin gehabt, man hat einen Deutschen mit deutschen Vorfahren, mit dem Zeugwart, dann hat man den Deutschen mit Migrationshintergrund und den eingebürgerten Deutschen. Gabriel Oliveira sozusagen. Das heißt, man hat die bunte Landschaft unserer Gesellschaft hier irgendwie abgebildet. Das nennt man dann in der Hinsicht irgendwie auch politisch korrekt, ohne es irgendwie böse oder blöd zu meinen. Das fand ich erstmal sehr interessant. Und ja, es war halt eine Marketing-Doku. Man hat sehr positiv natürlich alles präsentiert, was natürlich selbstverständlich ist. Es ist halt, ich denke mal, wenn ich so Dokus sehe, ne, also Daniel auch, ob das eine, also ich finde den Begriff Doku ist da vielleicht so ein bisschen nicht in meinem Verständnis von einer Doku, weil eine Doku ist immer, da schaut ein Dritter von außen, ein Neutraler auf etwas und gibt halt so, gibt eine kritische Perspektive. Also das verstehe ich unter Doku oder Reportage etc. Aber so hat man etwas dokumentiert und natürlich als Werbung dokumentiert. So kann man es einfach sagen. Und ich fand es insgesamt ganz gelungen, muss ich sagen. Was ist dir denn aufgefallen, Daniel? Was hast du gef für Gefühle gehabt? Bist du mit etwas nicht einverstanden, was ich gesagt habe? Erzähl doch mal.
Dir, Sebastian, du bist mein Philosoph. Was soll ich da? Wie soll, jede Kritik, die ich dir entgegenschmettere, die bringst du rhetorisch gewandt natürlich immer zurück. Deshalb würde ich mich ja natürlich nicht rauslehnen,
Oh.
dich zu kritisieren. Also wirklich tolle Produktion und man sieht dann eben auch wieder auf der einen Seite, warum der DFB so wichtig ist, weil er einfach Hebel ansetzen kann, die man mit einem eigenen Verband, wie das ja auch mal von einigen gefordert wird oder wurde, eben nicht machen kann, weil so ein Projekt ist teuer, benötigt einmal Geldressourcen, aber auch einfach die Connection und auch die Verbindung, die Netzwerke, so etwas relativ zeitnah zu produzieren, mit dann geringem Aufwand. Von daher ist das ein absolut schöner Hebel, sehen, was der DFB dann eben doch reißen kann, wenn er hier einen Hebel findet und wenn er das auch machen möchte. Also schöne Sache, schön abgerundet, das eine Spiel, dass man da die Leute zu Wort kommen lässt. Mir fehlt dann, das sind eigentlich nur kleine Schmerzpunkte, weil das Stück ist nun da für dieses eine Spiel und das ist auch wunderbar so. Was mir dann noch einfällt, ist absolut auch, dass man hätte eben mehr diesen Blick auf die ganze Qualifikation legen können. Vielleicht noch das erweitern auf mehrere Spiele, aber dann sind wir auch wieder beim Punkt Ressourcen. So war es halt nun um dieses eine Spiel. Ein bisschen ambivalent bin ich schon gegenüber der Auswahl der Spieler und dem Signal, was man sendet, hinsichtlich Gabriel Oliveira. Er ist natürlich unzweifelhaft ein wunderbarer Spieler. Wir sind alle froh, dass er da ist. Nichtsdestotrotz steht ja so ein bisschen Symboler für mich für das Problem des deutschen Futsals aktuell, nämlich dieses Legionärstum. Wovor wir schon mehrfach hier auch immer gewarnt haben, dass eben das Italien-Modell sich immer mehr durchsetzt. Dadurch, dass immer mehr Legionäre in der Liga sind, kommt es auch eher zu Einbürgerungen, die dann eigentlich die deutschen Spieler gar nicht so nach vorne bringen. Ob man sich dann eben mit Oliveira hier den Gefallen getan hat, auch ihn hier rauszupicken und als das Aushängeschild der Nationalmannschaft zu zeigen, finde ich unglücklich. Es gab viele andere Spieler.
Ich glaube, für den Futsal-Kenner oder denjenigen, die halt diese Story hinter Oliveira etc. kennen, ist das natürlich ein deutliches Zeichen, dass man hier das Italien-Modell, sei es bewusst oder unbewusst, wirklich auch präferiert und auch ja, abfeiert. Also Marcel hat ja durchaus Gabriel auch genau so gelobt, dass er halt mit Futsal aufgewachsen ist und dann hier halt schlussendlich Fähigkeiten hat, die andere nicht haben. Und deswegen ist halt so eine Einbürgerung, und das nennen wir das Italien-Modell, weil Italien halt das exzessiv betrieben hat und halt die Entwicklung dort ins Stocken geraten ist. Und das wird da halt in einer gewissen Art und Weise sehr stark positiv dargestellt, wodurch dann natürlich, wenn man entwicklungsspezifisch schaut, eben auch jetzt für die Motivation des bestehenden Futsals, auch für diejenigen, die sich in die Nationalmannschaft spielen wollen, die jetzt in der Entwicklung sind, ja, dass da vielleicht dann auch gewisse Grenzen der Motivation erzeugt werden, so um es mal so zu deuten, oder auch demotivierende Faktoren sind, wenn man eben so, wie du schon sagst, Legionärstum oder Einbürgerungstum präferiert oder auch so darstellt. Das ist auf jeden Fall eine Kritik, die man hier sicherlich äußern kann. Aber das ist halt der politisch korrekte Raum. Deswegen hat man sowas genutzt, ne? Also man macht halt auch Marketing. Und der DFB ist ja wahrscheinlich, also in den letzten Jahren immer nur im politischen korrekten Raum bewegend und schießt sich auch einige Eigentore damit hier und da. Aber im Futsal sehe ich das jetzt aktuell noch gar nicht so dramatisch mit Gabriel Oliveira, und dass man hier das Italien-Modell, ich sag mal, für die Futsal-Community so darstellt. Denn wenn das ein Fußballer sieht, Daniel, dann weiß der das natürlich nicht. Also er weiß jetzt nicht die Story von Gabriel Oliveira. Also das weißt du. Und die wissen auch nicht, was das Italien-Modell ist. Das weiß es schon kaum einer aus der
Ja,
Futsal-Community.
natürlich. Es ist aber, man muss auch daran denken, der DFB hat ganz klar auch die Ansage, keine Einbürgerung mehr für den deutschen Fußball zu machen. Also
Ah ja, siehst du.
hier widerspricht man sich auch dem DFB Regular, nee, nicht Regularien, wie sagt man das? DFB aufgesetztem eigenen
Aber
Compliance
Daniel,
oder einer Entwicklung. Das ist ein bisschen natürlich auch dahingehend ein bisschen kritisch, ne?
Ja, aber Daniel, das kann einem niederländischen Bundestrainer in der deutschen Nationalmannschaft scheißegal sein. Also von daher, das Futsal ist hier, halt hier diesen internationalen Flair anscheinend oder auch den Migrationsflair. Und ja, für mich ist erstmal wichtig, dass wenn das also Nicht-Futsaler sehen oder Fußballer oder jeglicher neuer Interessierte, der wird da nichts mit anfangen können und der wird das erstmal interessant empfinden. Wobei dann da ein Kritikpunkt von mir noch ist, dann hat man es einfach leider auf dem falschen Kanal veröffentlicht. Also YouTube DFB-Verbandskanal, das ist der kleine Verbandskanal. Der ist ja im Vergleich zu dem DFB, ich weiß gar nicht, wie der richtige DFB oder der große DFB-Kanal heißt. Das ist, ich will nicht sagen, Furz. Aber hätte man das auf dem anderen Kanal präsentiert, wäre das sicherlich viraler gegangen. Ne? Und so ist es nicht so, ja, also man hat wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man Potenz verschenkt hat oder Potenzial.
Ja,
Ja.
also das hätte ich jetzt auch noch genannt als nicht eine Kritik an der Doku, sondern eher verschenktes Potenzial. Also es ist halt schade, dass man da nicht mehr rausgeholt hat, auch zum anderen nicht mehr rausgeholt hat zur großen Story Futsal. Also wozu? Wozu die Nationalmannschaft, was bringt das Jugendfußball, Jugendfutsal, so dass man, das hätte man noch so ein bisschen einbetten können, aber da sind wir wieder beim selben Problem, fehlendes Gesamtkonzept. Das ist wieder
Ja,
so ein
also
Puzzlestück, was hingeworfen wird, was mega produziert ist, was richtig geil
genau.
ist. Ein geiles Stück, aber eben ein nicht eingebettetes Stück. Und das ist dann halt wieder schade, weil es wieder ein loses Teil ist, was am Ende nicht die Synergien entfaltet oder am Ende dann auch nochmal machen kann.
Ups.
Ne? Ja, was war da denn
Ja.
los? Aber gut, so viel zur
Ich habe
Doku.
gerade was geguckt, Daniel. Nein, darf ich gerade reingrätschen?
Ja, ach, willst du was zu Marcel Losfeld sagen?
Nein, komme ich gleich
Ah,
drauf. Komm
okay.
ich drauf. Nein, aber der Punkt ist nochmal zu dem DFB-Verbandskanal, weil man hat das auf den Kanal veröffentlicht, wo nur 4.000 Abonnenten oder 4.500 Abonnenten sind. Und insgesamt haben es 3.700 wahrscheinlich wiederholt auch gesehen. Und der große DFB-Kanal, den habe ich nämlich gerade einmal kurz aufgemacht, der hat über 300.000 Abonnenten. Und wenn du das dort raushaust, hast du natürlich einen größeren Potenz, Kontext, der aber hier dann nicht vorhanden ist, aber man wird sich auch gut überlegen, ob man das hier präsentiert. Das hat sicherlich auch Gründe. Da ist der Futsal vielleicht beim DFB zu klein für, dass man eben hier eben auf dem kleinen Verbandskanal bleibt. So, was wollte ich zu Marcel Losfeld, wollte ich was sagen, Daniel? Was wollte ich denn zu Marcel Losfeld sagen? Was meinst du, was ich sagen könnte? Oder was würdest du dir wünschen, was ich zu Marcel Losfeld sage? Erzähle mal.
Ja, in der Doku wurde angesprochen oder wurde ja nochmal hervorgehoben, dass Marcel Losfeld ja der Torschütze im ersten FIFA-Futsal-Finale war. Und jetzt hast du auch nochmal
Ja.
reingeschaut. Also für alle Interessierten, das
Ja.
Finale ist tatsächlich online. Niederlande, Brasilien 2:1, oder? Das Ergebnis war
Ja,
knappes Ding.
2 zu 1, 2 zu
Ja.
1. Erste WM aller Zeiten. Marcel Losfeld war dabei mit den Niederlanden, hat leider 2 zu 1 gegen Brasilien verloren. Genau. Willst du weiterreden oder soll ich direkt?
Ey, mach weiter.
Nee, ich hab dann einfach mal mir dieses Spiel angeschaut und ich habe mir einfach mal die Tore analysiert. Ich habe einfach mal die Tore analysiert, die Tore, die entstanden sind. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das 1 zu 0 der Brasilianer, ne, ein Tor war. Ich habe das Gefühl, dass Marcel daraus eine ganze Menge seiner Spielphilosophie entwickelt hat oder rausgezogen hat. Und vielleicht war das auch ein Trauma für ihn und hat daraus eben dieses Tor als eins seiner, sicherlich, also heute könnte man auch sagen, so, das könnte ein Marcel Losfeld-Tor sein, wie das Brasilien damals gemacht hat. Denn dieser Angriff, ja, im 1-2-1-System mit einknickenden Alas, dann Pivot-Ala-Tausch und dann und so weiter. Das ist ja auch so eine typische Marcel Losfeld, ich sag mal, Variante, könnte man sagen, im Spielaufbau nach vorne zu kommen, Spielzugvariante. Und das machen die Brasilianer da am Anfang direkt. Da war Marcel aber gar nicht auf dem Platz, glaube ich, bei dem Tor, wenn ich das richtig gesehen habe. Der war nicht auf dem Platz. Marcel war dann auf dem Platz, als er nämlich das 1 zu 1 gegen Brasilien macht. Da nimmt er den nämlich so aus, ja, ich glaube, von links ist es. Schön, mehr oder weniger direkt aus der Luft, ja nicht ganz direkt aus der Luft, kommt einmal auf den Boden auf, aber haut das Ding ins lange Eck, Pfosten, Pfosten und dann rein. Richtig schönes Tor, 1 zu 1. Ja, aber dann, Daniel, das letzte Tor, das entscheidende Tor
Ja,
der
was?
Brasilianer.
Da.
WM,
War das
89.
mit Schumacher noch, oder?
Was auch, wer auch immer da mitgespielt hat. Ich kann dir nur eins sagen, Marcel war auch bei diesem Gegentor auf dem Platz. Und ey, unfassbar, dass wir ein Spiel analysieren, das 1989 war. Mauerfall. Aber da ist so eine Art, ich sag mal, ein Zweikampf, hoher Ball. Und Marcel gewinnt diesen Zweikampf nicht, verliert den Ball als Pivot. Und er bleibt nach diesem Ballverlust einfach vorne stehen. Und auch nachdem irgendwie 10 Sekunden der Ball gebraucht hat, um dann vorne zum Torerfolg zu führen, steht Marcel Losfeld immer noch an der Mittellinie und schaut zu. Also auch das ist natürlich etwas, was er heute wahrscheinlich nicht so fordern würde von seinen Spielern. Du würdest es nämlich, ne, hier hätten wir das gemeinsam analysiert, du hättest es Flanieren genannt.
Ja, ja. Ist auf jeden Fall ein netter Funfact, den du gefunden hast, fand das sehr lustig. Genau. Man muss natürlich auch sagen, das Futsalspiel war komplett anders. Man merkt auch, es waren alles Fußballer irgendwie, die da gekickt haben. Es gab Einwurf, also das waren ja auch andere, komplett andere Regeln noch.
Ja,
aber ist auf jeden Fall schön, dass du da nochmal nachgeforscht hast. Ja, also damals runde die Doku ab, ist ein schönes Stück.
Ja, genau. Mhm. Und die Doku insgesamt auch inhaltlich interessant. Wie gesagt, wir hauen da immer so eine Analyse zu, irgendwie, die uns irgendwie in den Sinn kommt, raus. Und meine Güte, insgesamt dennoch ein schönes Stück Produktion, so kann man sagen. Na? Gut, Daniel.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Stück gute Produktion. Und zwar dem Highlight des Wochenendes. Ich war ja noch an der Ostsee in Boltenhagen, übrigens auch schön im Osten, schön da Geld gelassen, ist auch echt teuer geworden. Und dort habe ich mir dann auch mit meinen Kindern da das erste, Playoff zur Qualifikation.
Zur Runde.
Ja, angeschaut, 4-2 Sieg in Schweden.
Ja.
Und ja, es waren erstmal, was ich mir noch aufgeschrieben habe, 760 parallele Zuschauer, mal irgendwann so kurz vorm Ende. Online fand ich schon super, ne, dass dann das doch viele anschauen und da irgendwie reinseppen parallel. Es gab auch eine rege Diskussion, das fand ich super, dass man sich da beteiligt. Und da merkt man schon, dass wir da so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen mehr wachsen im Gegensatz zu den letzten Jahren.
Mhm.
So ein bisschen mehr. Und die Halle in Schweden hat mir gefallen. Sah aber irgendwie auch wie das Spiel in Göppingen hätte auch 1-1, also sehr, sehr ähnlicher Aufbau vom schwedischen Fußballverband, der das irgendwie sehr, sehr ähnlich präsentiert ist, diesen Futsalsport. Das fand ich spannend. Ja, also gut gefüllt und ein spannendes Spiel. Wollen wir, wenn ich in die Sachen reingehen, oder willst du erstmal so auf dieser Meta-Ebene dieses Gesamtspiel nochmal reflektieren irgendwie?
Wir können den Spiel einen Titel geben, dem Hinspiel. Man könnte es die Suat-Ack-Show nennen oder so.
Mhm.
Und das ist so erstmal so eine Meta-Ebene, die da irgendwie jetzt im Rückblick irgendwie.
Oder Aquino is born.
Aquino, ja. Genau, wir haben ja in der Gruppe neue Namen für Suat-Ack, weil Ack ist so kurz, ne? Und
ja.
Aquino, das ist unser Aquino.
Ja, perfekt, passt ja auch zu ihm.
Ja, genau, passt sehr gut. Ja, aber Suat-Ack, erzähl mir mehr, weil das war schon eine klasse individuelle Leistung auf jeden Fall, die hier mitunter die Schweden vor einige Probleme gestellt hat.
Man hat ja auch im zweiten Spiel gemerkt, dass man dann Suat-Ack völlig anders angegangen ist, ihn auch körperlich, physisch mehr unter Druck gesetzt hat. Das heißt, man hat ihn unterschätzt im ersten Spiel. Mhm. Sieht man eben an der Reaktion im zweiten Spiel. Und das war einfach er ist so dynamisch, so schnell. Ich habe es ja noch im Spiel gegen Düsseldorf ja auch hier im Podcast gesagt, dass ich so überrascht war, wie physisch er sich entwickelt hat. Diese Schnelligkeit, sich trotzdem durchzusetzen. Und das war ja, der ist ja da langgezogen, wie am Faden entlang mit Topspeed. Mhm. Mehrfach durch und hat für mich mit Söser im ersten Block den Unterschied zu Schweden ausgemacht, auch heute wieder im Spiel, im zweiten Spiel. Aber ja, erstes Spiel, 1-0, Ack über die Außen, irgendwie auch das weitere Tor sehr, sehr überragend, wie er da schnell vorbeizieht, eben an der vertikalen Linie vorbei. Der Keeper, auch ein unfassbar guter Keeper, der hat so viel rausgeholt, auch Wiegelt, also es war ein tolles Torhüterspiel, beide Spiele, aber hier steht er zu tief. Am Anfang, ja. Warum steht er nicht auf 5 Meter und macht dann noch einen Schritt nach vorne, was wir auch immer schon abends so erklärt haben, dann hat er ihn, aber macht es auch gut mit der Picke da.
Ja, wunderbar. Also es ist ja schön, dass ich jetzt hier über zwei Spieler reden darf, die ich selbst ausgebildet habe mitunter. mit Suat Akpo und Memo Sösa, die aus meiner Sicht auch hier ja, die Keyspieler waren, die Schlüsselspieler in dieser, im Hinspiel, wie auch im Rückspiel waren. Memosch ist dann ja im Rückspiel groß aufgetrumpft. Ja, und Suat macht hier genau solche Ala-Aktionen, die er ja, von klein auf jetzt immer wieder auch beigebracht bekommen hat oder einfach auch gesucht hat. Ne? Also man hat ja auch das Talent gesehen. Und ich denke, ich möchte noch mal so eine Meta-Ebene reinbringen, die du gerade schon am Anfang so ein bisschen gefordert hast. Denn in diesem Spiel, in diesem Hin- und Rückspiel haben wir etwas gesehen, ich würde es den Bundesliga-Effekt nennen. Also die Bundesliga hat jetzt anderthalb Jahre oder ein bisschen mehr wirklich auch den Spielern, sei es im Bereich Erfahrung, Spielintelligenz, also auch Spielplan, so von wegen, wie man ein Spiel auf zwei Halbzeiten kreiert und nicht die Ruhe verliert, das finde ich schon mal sehr wichtig. Und was man in den Spielen gegen Schweden gesehen hat, auch Fitness. Ich glaube, die Bundesliga hat dazu geführt, mitunter, dass man auch deutlich besser, vor allem immer in der zweiten Halbzeit gegen die Schweden, hat man im Hin- und Rückspiel gesehen, von der Fitness her war. Gut, aber kommen wir zurück auf Suat Ak. Brutale Aktion, Ala, wunderbar, wie du sagst, vertikal die Linie runter, super Geschwindigkeit, natürlich haltbar, muss man sagen, aber genau das ist es. Ala, linker Ala mit Rechtsfuß, Pike, zieht wunderbar durch die Beine beim Torwart, sehr schwer zu halten, wenn er nämlich so steht, weil wenn er im Niemandsland steht, ist das schwierig, steht auf 6 Meter und das könnte er. Wobei hier bei den Schweden zu beachten ist, dass man hier natürlich sonst eigentlich eine Ayuda, also eine Hilfe, eine Unterstützung, eine Absicherung durch den Fixo erwarten könnte, die aber beim ersten Tor nicht vorhanden war. Also er kam zu spät, der Fixo, und so muss der Torwart einfach deutlich offensiver stehen und hier also auf 6 Meter auf Ak warten. Aber auch für den Torwart war Suat Ak einfach zu schnell. So, Unterschiedsspieler in diesem Spiel auf jeden Fall. Und das hat man schon beim ersten Tor gesehen.
Ja.
Erzähl mir mehr.
Dann das eins, also eigentlich war die deutsche Mannschaft schon auch im zweiten Spiel überlegenem Ballbesitz, auch technisch versiert da, mehr Aktion, mehr einstudierte Sachen. Denn kam es aber zum kapitalen Fehler von Matic, wo wir auch schon diskutiert haben, ob Matic überhaupt in, ja, da reingehört aktuell.
Ja.
Hier hat er es jetzt keinen Gefallen getan, wurde dann auch direkt ausgewechselt. Ja. Wirklich ja. Fehlpass in die Mitte.
Ich möchte auch mal über die pädagogische Leistung jetzt sprechen, ihn da einfach komplett rauszunehmen. Also natürlich wird der Spieler da auf dem, wird das akzeptieren und so weiter. Aber ich frage mich, wenn du diesen Spieler in den Startblock steckst, ne, also wirklich, das ist dann einer der Top 8 und der macht einen Fehler und das kann ja auch nicht zum Tor führen. Ich sag dir, im zweiten Spiel hat Memosch auch so einen Bock geschossen in der zweiten Halbzeit, aber es fällt kein Tor. Und da, Memosch nimmt natürlich nicht raus, klar. Aber unabhängig davon, dass man ihn dann sofort rausnimmt und dann auch komplett rauslässt, auch fürs Rückspiel. Wir wissen nicht den Hintergrund. Vielleicht war Matic auch verletzt oder sowas. Es gibt ja immer solche Storys, aber wir haben ja keine Transparenz, was das angeht. Das ist ja durchaus eine Beschwerde, die wir auch immer wieder einreichen. Also ein paar Infos mehr zu kriegen irgendwie. Aber er wird komplett rausgenommen. Was macht das mit einem Spieler? Also wirklich, das nennt man in der Soziologie, da gibt es Norbert Elias, der hat mal so Figurationstheorien aufgestellt. Und der Spieler, der beginnt mit einer Selbstfiguration. Also er gesteht sich ein, dass er halt dann auch nicht gut genug ist. Also er ist nicht, natürlich kann man darüber streiten, welche Spieler dabei sind, aber er stand in den Top 8. Und
ja, das ist vielleicht, das ist der wichtige Punkt für mich, wenn der Trainer entscheidet, er hat ja einen Plan, er hat einen Matchplan. Ja.
Genau.
Und das war irgendwie fünfte Minute im Spiel. War das fünfte Minute, zehnte Minute?
Ich ja, ganz, es war noch früh. Es war so, auf jeden Fall nicht, es war der zweite, dritte
und dann
Intervall.
Dann werfe ich meinen kompletten Matchplan um. Ich führe 1-0 und werfe meinen Matchplan um, weil ein Spieler einen Fehler macht, bin ich ganz bei dir. Dann war die Überlegung per se irgendwie nicht anscheinend sehr nachhaltig. Also wenn ich mich jetzt von einem Fehler hier verwirren lasse.
Das Schlimme ist, er gibt dem Spieler nicht die Chance, das zu korrigieren. Also wirklich dann mit einer Reaktion zu kommen. Und eigentlich, und das ist eben der Punkt, manchmal kann man von bestimmten Spielern und auch sicherlich in der Situation, wenn das ein Top-8-Spieler ist, erwarten, dass er dann eine Schippe drauflegt und eben diese Situation deutlich besser klärt und auch in anderen Aktionen einfach Top-Leistung bringt. Aber das ist, wie gesagt, Trainerentscheidung und am Ende hat er gewonnen. Also die Nationalmannschaft hat gewonnen. Es war die richtige Entscheidung, nur aus meiner Sicht immer auch zu überlegen, wie das Individuum damit umgeht und ob der Spieler nicht auch sich selbst damit dann, natürlich mit der Akzeptanz der ganzen Geschichte, ob er nicht da auch dann irgendwie Potenzial verliert. Ne?
Bin ich bei dir, ja. unglücklich laufen. Auf jeden Fall steht es dann 1-1. Und jetzt Liste wieder.
Ja.
Dann wieder 1-2 durch Suat Ak. Eigentlich eine sehr, sehr ähnlich zum ersten Tor. Man unterschätzt ihn auf der Allerposition, kann ihn nicht zulaufen, weil er einfach zu schnell geht. Wird auch nicht gecovert durch den Fixo, weil da könnte man ja antizipieren, oh, Ak über außen, dann geht der Fixo vielleicht doch mal 3 Schritte eben weiter auf die Außen. Macht er nicht und auch der Keeper steht wieder zu tief und dann eigentlich auch eine fast Kopie des ersten Tors 1-2.
Wobei bei diesem Tor war der Fixo schon fast da, aber er geht gar nicht in den Zweikampf. Also er kriegt wieder die Fußspitze vor dem Ball und ist wieder zu schnell. Und ganz ehrlich, wenn ich hier Fixo wäre, dann würde ich Ak einfach hier in dem Moment eine geben. Und der fliegt. Und dann fliegt der und dann ist er egal. Er kriegt eine gelbe Karte und dann fliegt der aber. Und dann überlegt er sich das zweimal da nochmal so durchzugehen. Aber der lässt ihn passieren. Der war viel zu lieb, der Fixo in dem Moment. Und ich sage mal, Fixo und Pivot, das sind die beiden, die müssen hart spielen. Und Ak wird da eben nicht hart angegangen und deswegen geht er durch und wunderbar den Ball mit der Pike ins lange Eck. Und das ist eben ein Abschluss, wie man ihn von einem Ala traumhaft sehen kann. Das ist eine wunderschöne Ala-Aktion und das kann man trainieren an alle da draußen. Bringt uns mehr solche Alas, das hat der Suat Ak, ich kann es ja bestätigen, von klein auf trainiert und dank der Bundesliga und Weilimdorf und so weiter wieder den nächsten Schritt gemacht und mehr Erfahrung gesammelt und vor allem in der Rückrunde jetzt halt wieder aufblüht. Der war ja schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahren wirklich so mitunter der beste Akteur in der Nationalmannschaft und in diesem Spiel hat das, ja, ist er wieder auf mindestens auf alte Form gekommen.
Hat für mich in der Nationalmannschaft den größten Sprung gemacht. Also es ist überragend, Wahnsinn. Ich mag ihn total, ist ein toller Spieler. Ist auch spannend, ob er jetzt internationale Angebote bekommt.
Genau, und das ist eben der Punkt. Ey, aus meiner Sicht, also Memo Schlöser ist natürlich auch so ein Kandidat, der ist schon ein bisschen zu alt, glaube ich, dafür, aber Suat Ak ist halt jetzt gerade um die 20. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn es einen Spieler gibt aus Deutschland, der die Fähigkeiten hat, auf seiner Position ein wirkliches Top-Niveau zu erreichen, weil Suat Ak mittlerweile auch körperlich schon zugelegt hat. Das war ja etwas, was wir noch vor anderthalb Jahren so ein bisschen was gefehlt hat. Aber er legt langsam körperlich zu und trotzdem die individualtechnischen und taktischen Mittel, die überragend sind, die herausragen in der Nationalmannschaft. Da ist die Frage, könnte das nicht ein deutscher Spieler sein, der auch in einer internationalen Profiliga spielen könnte? Also Frankreich wollte ich schon gerade sagen, aber Spanien, Portugal, Italien oder Polen, das sind so Länder, da wird bezahlt richtig, natürlich in der Bundesliga auch, da kriegt ihr auch Geld dafür, aber sagen wir mal Spanien, Italien, Portugal, sowas in der Art, ob er da nicht mal, ob er da gescoutet werden könnte, ich denke, Leute aus diesen Ländern schauen auch solche Aktionen an und fragen sich, wer ist das?
In den Draft. Wenn er jetzt im US-System wäre, würde er in den Draft reingehen.
Ja, sowas in der Art, ne? Auf jeden Fall. Und das ist eben, und ich glaube, er ist aktuell der deutsche Spieler, eben wegen den Voraussetzungen, Alter, Talent und schon Fähigkeiten, die vorhanden sind, die wirklich, wenn er Mitte 20 ist, wirklich internationales Niveau erreichen können. Das meine ich ganz ernst. Also ich kenne ihn ja, seitdem er 15 ist, oder 14. Und da hat man schon Elemente gesehen. Also da wusste man, wenn der jetzt ordentlich durchzieht, wird er Deutschlands bester Futsaler. Und ich finde, er ist Deutschlands bester Aler jetzt. Und damit einer eben der besten Futsaler in Deutschland. Ich will hier keinen mehr als Topspieler irgendwie eins oder sonst was benennen. Das haben wir uns ja, da hatten wir ja vor kurzem was. Aber auf jeden Fall wahnsinnig guter Spieler und der beste Aler, den Deutschland aktuell hat. So, Punkt.
Genau. Dann, nachdem Aquino hier seine Duftmarke gesetzt hat zum 1-2, kommt auch Drees dann zum 1-3, macht guten Druck auf den Fixo der Schweden. Ich wollte mal die ganzen Namen raussuchen, habe ich vergessen. Und macht dann eine richtig schöne Ballrolle vor dem Torwart, legt ihn rüber. Ist im Futsal als Torwart, muss ich sagen, die Ballrolle im richtigen Moment ist echt fast nicht verteidigbar als Torwart, wenn der Spieler auch noch mit Geschwindigkeit kommt. Mhm. Er ist einfach gut. Ja? Du kannst es gar nicht anders antizipieren. Du musst den Schritt ja machen. Also du kannst ja nicht vorher schon dort stehen, du musst den Schritt dann machen. Mhm. Ja, es ist gut gemacht.
Richtig gut. Und Drees, genau wie Oliveira, natürlich Brasilianer, eingebürgert, Und das ist auch wieder, den fasse ich auch mit unter. Also auch diese Italien-Modelleffekte, die wir meinen, auch wo Dres dann halt einer ist, ne? Oliveira und Dres, das sind für mich aber wiederum auch ein Bundesliga-Effekt, weil eben durch die Bundesliga halt solche Spieler auch den Anreiz haben, nach Deutschland zu kommen und dann natürlich durch die Einbürgerung die Nationalmannschaft enorm profitieren kann. Und auch Dres, wie unscheinbar er auch spielt, so wichtig und bedeutsam und auch effizient. Sei es in Scorerpunkten, ist er für die Nationalmannschaft. Also auch ein ganz bedeutsamer Spieler. Und hier in dem Moment abgezockt. Schönes Pressing. Insgesamt die ganze Mannschaft auch. Anfang der zweiten Halbzeit dann. Ein richtig gut, also in der Hinsicht richtig gut agiert. Man hat direkt Anfang der zweiten Halbzeit gezeigt, hey, wir sind hier Herr im Haus, auch wenn wir in Schweden spielen. Wir wollen diese Playoff-Runde gewinnen. Und ich glaube, der Anfang der zweiten Halbzeit im Hinspiel war die entscheidende Phase dieser Playoff-Runde gegen Schweden. Also das waren diese ersten 10 Minuten, da hat man den Schweden den Zahn gezogen, weil man auch damit den Schweden zu zeigen gegeben hat, hey, wir sind auch fitnessspezifisch besser als ihr, ne? Wir haben die Kraft, das durchzuhalten. Also überragend und Dres hier wunderbar Ruhe behalten. Schönes Tor. Punkt.
Und dann legen wir noch einen drauf. 1 zu 4 durch Meier. Söser hier wieder über den Ahler Vertikallauf, kommt durch und sieht dann irgendwie Meier in der Mitte und der netzt dann ein. Und am Ende noch das 2 zu 4 nach einem, was war das, 10 Meter? 6 Meter. Ich habe das gar nicht mehr aufgeschrieben, aber ich habe es ja noch einmal geschaut. Also nach einem 6 Meter dann leider rangekommen. Ich hätte auch gedacht, von den Toren hätten wir es uns vielleicht einfacher machen können. Vielleicht doch mehr Abstand, weil 4 zu 2 war schon aus meiner Sicht sehr eng.
Ja, aber allein das dritte Tor der Deutschen, das vierte Tor der Deutschen, die Vorlage von Söser. Achte mal, wenn wir gleich auf das Rückspiel eingehen. Das sind zwei Vertikalläufe. Also auch Söser geht hier vertikal die Linie runter, ne? Macht die Linie runter, wie Stuart Ack. Und im Rückspiel hat man die Linie dauerhaft zugemacht. Und was macht Söser dann im Rückspiel? Er geht einfach horizontal rein. Und das ist noch eine viel größere Stärke von ihm, weil er selbst den Abschluss sucht. Aber in diesem Moment auch wunderbar, wie gesagt, Memo Stöser und Suat Ak, die beiden aus meiner Sicht, die hier auch als Alas eben, also die linke Seite des deutschen Spiels mit Suat Ak und Memo Stöser top besetzt. Also wirklich die beiden stärksten Spieler und entscheidenden Spieler, eben auch individuell, weil sie diese individuelle Klasse mitbringen, diese Entscheidung auch im Rückspiel mit dem Eckball von Memmosch, da wo wir hinkommen. Also die bringen Qualität mit, die jetzt durch die Erfahrung und durch die Bundesliga gereift ist, wo jetzt die Entscheidungen immer besser werden, weil früher hat man auch mal falsche Entscheidungen getroffen. Man hatte aber schon die richtigen Entscheidungen gesehen. Und jetzt kommen diese richtigen Entscheidungen immer mehr. Und das war hier auch ein entscheidender Punkt, dass man hier das vierte nachlegt. Und das war eine überragende zweite Halbzeit. 6 Meter ist geschenkt. Denn ich denke, ob du jetzt 4-1 oder 4-2 gewinnst im Futsal, musst du das Rückspiel dann total ernst angehen. Das ist jetzt nicht hier Man City gegen Bayern oder sowas, ne? Mit 3-0, wo man wahrscheinlich schon 90% der Miete hat. Im Futsal heißt 4-1 oder 4-2, Rückspiel ist immer noch alles drin. Wenn der Gegner nämlich führt, wird es eng. Deswegen,
Ja,
also,
das stimmt,
genau.
absolut. Was mich im ersten Spiel, auch im zweiten natürlich, frage, ist bei dem Nationalmannschaftskader, ja, so ein paar Spezialisten fehlen mir. Ich hätte zum Beispiel mal gegen Schweden auch in so einer engen Situation am Ende oder so mal so ein Sbo gesehen. Also solche Spezialisten machen die Groth rein. Das machen wir mal so ein bisschen 3, 4 Minuten, mal Flying, mal Groth. Also so ein paar Spezialisten damit reinbauen. Und da fällt mir eben Sbo als einen Spezialistenspieler ein, der mal spannend wäre, den da mal mit reinzunehmen. Getschim kam ja noch einen zweiten Spieler mit als Nachrücker, fand ich super.
Der war auch im ersten Spiel schon dabei, aber halt Bank.
Ah, okay. Ja, da kam mit rein. Und genau, das habe ich mir nur noch gefragt. Ja, und das war das erste Spiel. War ein schöner Abend. Also wirklich auch mit der Halle, tolles. Entwickelt sich schon mehr im Futsal. Es geht jetzt schon auch mit den Schweden schon weiter. Auf der anderen Seite, wir reden immer über die Relativentwicklung. Ich finde, wir haben so einen kleinen Schritt gemacht, weil wir die Schweden doch schon irgendwie größtenteils dominiert haben. Ich glaube aber auch allen wird weiterhin klar oder einigen auch immer deutlicher, diesen ganz großen Sprung zu machen, wo du die noch deutlicher dominierst. Diese relative Entwicklung, also wir haben ja auch früher schon gegen Schweden gewonnen, so ist ja nicht. Das ist halt immer schwerer. Also unsere jetzige deutsche Nationalmannschaft ist eben besser als die Nationalmannschaft vielleicht 2016 im ersten Spiel, deutlich mehr weiter.
dass du überhaupt diesen Vergleich ziehst.
Ja, ja, trotzdem nochmal so, da haben wir ja angefangen, so, da kommen wir ja, her.
Na klar, na klar,
so, da haben wir
na
auch
klar.
gewonnen gegen England. Ja, so als, sogar auch 5-2, ne? Also irgendwie so ähnliches Ergebnis. Aber die relative Entwicklung. Wir würden das Team also schlagen, aber die anderen Teams entwickeln sich eben im selben Tempo oder eben Beispiel Finnland, Frankreich deutlich schneller und besser. Holland zum Beispiel, aber auch langsamer. Es gibt beide.
Aber Daniel, lass uns das auch mal so sehen. Ich sage mal, unterlass uns das Ganze mal begutachten. Also wirklich begutachten, nicht nur beschlechtachten. Und lass uns mal den Fortschritt wirklich auch benennen, der auch da ist. Denn man bringt mehr Kontinuität rein, auch wenn solche Spiele, und das ist schon mal eine wichtige Perspektive, die wir hier auch nochmal reflektieren können auf der Metaebene, du gewinnst die Spiele halt nicht, wie du schon sagst, so überlegen, dass du die aus der Halle fegst, wo du dann sagst, okay, ey, komm, wir sind echt ein Level weiter als Schweden. Nein, das sind 2 Tore Unterschied und du weißt auch, wenn die Tagesform nicht stimmt, dann spielst du hier unentschieden oder verlierst du vielleicht sogar. Aber dass man eben diese Kontinuität in der Tagesform hinkriegt, das haben wir der Bundesliga zu verdanken aus meiner Sicht. Weil du da eben diese Kontinuität des hohen Levels immer wieder hast. Und deswegen ist wirklich dieser Playoff-Erfolg aus meiner Sicht ein Bundesliga-Effekt, der eben jetzt auch nach 1-2 Jahren kommen muss. Das ist eben der Punkt. Also es ist jetzt nicht überraschend. Aber dann hat man eben jetzt nicht, man hat jetzt gesehen, die Spieler, da gibt es Spieler, die haben noch Entwicklungspotenzial. Aber die Spieler spielen jetzt viele Spieler spielen auf ihrem Limit. Limit, also die sind in der Leistungsfähigkeit jetzt angekommen, wo sie ankommen, aber die können es jetzt halten und die können es immer wieder bringen. Und da sehen wir, okay, die Spieler sind besser als Schweden. Und das ist schon mal gut. Also wäre mir sicher, wenn wir jetzt noch ein drittes Spiel oder ein viertes Spiel gegen Schweden spielen, die gewinnen wir auch, weil die Spieler einfach durch die Kontinuität in der Bundesliga als auch die Kontinuität der Leistung in der Nationalmannschaft liefern. Und man merkt auch, sie haben einen anderen Spielstil. Sie spielen individueller, weil man jetzt auch nicht mehr die starren Vorgaben runterspielt wie früher. Das heißt, durch die Bundesliga entsteht auch ein Selbstbewusstsein, ein Selbstverständnis bei den Individuen, die Dinge selbst zu entscheiden. Also natürlich gibt Marcel noch irgendwelche Vorgaben, aber er wird nicht mehr so viele Vorgaben geben wie noch vor 2 Jahren oder sowas, wo der ganz klar irgendwie Variante irgendwas 5 vorgibt. Das wirkt individueller und das ist eben der Punkt. Du hast Legionäre, die reinkommen, Italien-Modell, dann hast du Spieler wie Suat Akpom-Memarsuysa etc., die anderen auch natürlich, die über die Bundesliga einfach auch ein anderes Selbstverständnis, man würde jetzt auf, ich sag mal, soziologischer Natur, würde man sagen, einen neuen Futsal-Habitus haben. Und das ist toll, das freut mich richtig. Gut, kommen wir aber weiter auf das Rückspiel.
Ich habe vielleicht zwischendurch nur nochmal eben ja jetzt nachgeschaut. Also 2019 haben wir 3-2 gewonnen schon gegen Schweden.
Ja, genau.
Dann haben wir am 24.09. aber auch 4-6 verloren.
Ja.
Also, das sind so die Ergebnisse. Dann hat man einmal nochmal 3-4 verloren.
Richtig. Beim
Castello 2021.
Und dann nochmal verloren.
Und dann nochmal
2-4,
genau. Also von daher haben wir da jetzt schon eine gute Entwicklung gemacht, dass wir jetzt zweimal deutlich dominierend gewonnen haben. Ich meine auch bei den Schweden im Castello war ein überragender Spieler der Schweden dabei, der jetzt nicht mehr dabei war.
Ja, das kann gut sein, weil wir haben jetzt...
Das war dieser eine Pivot-Spieler von denen.
Ja, wir haben natürlich jetzt nicht den Einblick in die schwedische Futsalentwicklung. Wir können es nur relativ immer in den direkten Vergleichen betrachten. Und wie gesagt, vielleicht spielt es sogar eine Rolle, wobei ich mir das kaum vorstellen kann, dass Schweden halt die letzten von den 4 bisherigen Partien 3 gewonnen hat und man hat vielleicht ein Minimum vielleicht unterschätzt. Aber ich weiß nicht. Also ob das im Hinterkopf spielt, ich weiß, im Amateurkontext kann das der Fall sein. Aber wenn das wirklich professionell denkende Spieler sind, dann sind die voll im Fokus. Ja, aber in der Hinsicht haben wir es auf jeden Fall im Vergleich zu Schweden. Wie gesagt, es sind enge Ergebnisse. Jegliches Spiel gegen Schweden war bisher eng. Und man hat jetzt einfach gezeigt, man ist halt einfach jetzt einen Schritt weiter. Kein ganzes Level, aber man ist einen Schritt weiter als Schweden. Man hat mehr Kontinuität. Und da tut die Bundesliga den Spielern auf jeden Fall gut.
Ja, so. Definitiv. Gut. Und genau, also ich finde auch Wiegels übrigens im Tor gut, für mich auch nach dem zweiten Spiel aktuell unumstrittene Nummer 1 zum Beispiel mal.
Ja, aber stell dir mal vor, der steigt nicht auf mit Liria jetzt, ne? Sparta gegen Sparta verloren. Wie kann man das rechtfertigen, dann weiterhin einen Spieler aus der Regionalliga in die Nationalmannschaft zu holen? Also wir haben ja schon über Anreize für Spieler gesprochen, in der Bundesliga zu spielen und Nationalmannschaft zu spielen dadurch. Ich kann mir nur vorstellen, wenn Wiegels mit Lira nicht aufsteigt, dass der alsbald trotzdem in der Bundesliga spielt bei einem Verein. oder halt wieder im Ausland, aber einfach um ein besseres Niveau zu haben. Also du kannst ja, also Wiegels ist wirklich aus meiner Sicht auch unumstritten Nummer eins, macht halt immer, ist noch kein perfekter Torwart, aber mitunter der kompletteste Futsal-Torwart, den wir haben. Und aber das haben die Playoff-Spiele auch gezeigt, dass Philipp Pless sich jetzt erstmal auf der zweiten Position begnügen muss. Ich denke, das ist ein gutes Torwart-Team, die pushen sich und aber Wiegels, wie gesagt, da ist die Zukunft natürlich, wenn Liria nicht aufsteigt, offen.
Ja,
Bin ich auch gespannt, ne? Ja.
passt. Genau. Ja, zweites Spiel heute vor einer
Ja.
Rekordkulisse, wo ich noch nicht ganz verstehe, wie hat der DFB das gemacht? Das war diese Kooperation mit diesem Handballverein da in Göppingen. Ist auch egal wie. Hauptsache,
Ja.
da war der Rekord in dieser Halle. Da
Richtig.
habe ich mich echt verschätzt. Das hätte ich niemals erwartet in
Ja.
Göppingen. Wer mehr weiß zu den Hintergründen, wie das geschafft wurde? Hat man da 10 Busse rangekarrt? Oder war wirklich echt einfach diese Göppinger, die es halt, die Hallensport durch den Handball kennen und deshalb auch affiner sind für ein ähnliches Event, mal unter der Woche, in der Halle, wo sie immer hingehen zum Hallensport. Vielleicht ist es auch das. Also dann müsste es ja auch zum Beispiel in Kiel bomben. Zum
Das
Beispiel
wäre
in
krass.
solchen oder in
Oder in Magdeburg.
Gummersbach oder
Ja,
Magdeburg,
wo
da
auch
müsste
immer.
es, ja genau, wenn du so eine Handballstadt hast, dann müsste es doch, wenn das die Theorie ist, in Göppingen jedenfalls, hat das wunderbar geklappt. War gut,
Man kooperiert, Daniel.
Stimmung, jetzt könnte man nochmal einen draufsetzen, immer so irgendwie eine Percussion-Gruppe oder eine Ultragruppe da reinsetzen. Es waren so ein paar Trommelschläge, aber es war manchmal auch so Stecknadelhören für
Ja.
bei
Ja.
2800 Zuschauern, aber ist auch egal, ich fand es mega, sah geil aus, wenn das.
Es war auch irgendwie so, also sorry, es wurde ja, also wir können ja mal offiziell die Na Zahlen nennen. Es waren 2871 Zuschauer. Wir haben somit einen neuen Futsal-Rekord nach Bielefeld jetzt in Göppingen gehabt. Und während der Stadion oder der Hallensprecher das durchgab, vielleicht war es ein Handballfan, der hat nämlich so ganz komisch geguckt, so von wegen, hä? So wenig nur, so, weil die Halle eigentlich laut Frisch auf Göppingen, Handballclub aus der Bundesliga, irgendwie 5000 Plätze fasst. Und vielleicht hat man das irgendwie nach oben hin reduziert. Ich kenne die Halle nicht, aber erzählt uns mehr, wie hat man
Okay.
sie gefüllt? Wie ist man, also vielleicht, wer Infos hat aus dem südlichen Raum, freut mich auf jeden Fall. Nur wie du schon sagst, also es gibt noch nicht diese Fankultur. Vielleicht kann man da noch irgendwie mal einen Fanclub reinholen, der wirklich. Ja, mit Gesang und noch mehr Trommeln und da war so ein einsamer Trommler in der zweiten Halbzeit. Aber insgesamt kann ich dir nur sagen, weil ich auch in Bielefeld dabei war, dieses Grundrauschen, wenn eine Szene ist, diese Lautstärke, die entsteht, das kriegt man über das TV-Bild einfach gar nicht so mit.
Ja,
Aber wenn
okay,
man
ja.
vor Ort ist, hat man diese Spannung und das ist eben schon geil dann vor fast 3000 Leuten. Und von daher schön hier, wir gehen von einem Rekord in den nächsten. Also von daher, weiter geht's.
Ich habe jetzt gar nichts aufgeschrieben zu den Toren aus Erinnerung. Schweden geht ja 1, nee, wir gehen 1-0 ins Führung durch einen kapitalen Defensivfehler bei Schweden nach einer Ecke, wo einfach die Schweden falsch übergeben und dadurch dann Dres, wer war das in der Mitte? Ich habe es nicht aufgeschrieben vorhin.
War
Also,
das 1-0? Ja?
das nach der Ecke
Das
müsste das.
war, aber das, egal, wir sprechen einfach über die Tore und wir werden schon irgendwie
Die
immer.
Reihenfolge ist egal. Doch,
So.
weil danach haben wir ja dann ein Gegentor
Ah.
gefangen, was ebenfalls so schlecht verteidigt war, weil niemand dort den Schützen im Auge hatte. Also, das waren dann zwei Freischusstore innerhalb kürzester Zeit zwar auch, die
Ja, aber dann.
dann kurz, ja.
Ja, du springst schon wieder so schnell Szenen durchgehen. Weil beim 1-0 ganz entscheidender Spieler, wieder Memo Stöser. Also das meine ich auch. Der ausführende Spieler, der hat Geduld in dem Moment und sieht, dass Dres in der Mitte frei steht und dann sucht er ihn und einfach rein. Wunderbar. So, wir können Memo Stöser fürs Rückspiel jetzt schon
Aber
mal als
eigentlich
Man
warst
of the
du der die Ecke gedreht hast, weil du hast ja Memosch das
Nein,
sozusagen
das war.
mitgegeben. Du warst eigentlich der an der Ecke.
Nein, so wollte ich das nicht klingen lassen. Ich
Fehlt noch,
freue
ne?
mich aber einfach, weißt du, ich freue mich, weil ich ja Memosch jetzt zum den größten Teil seiner Futsalzeit begleiten durfte und diese Entwicklung mitmachen durfte mit ihm. Und schon immer ein überragendes Auge. Der ist einfach, ne, und jetzt kommt der Abschluss dazu in der Hinsicht. Also die Bundesliga tut ihn sehr gut und
Ich gebe dir
ja.
einfach mal so ein T-Shirt, der Entdecker. Da steht einfach nur drauf, der Entdecker. So, dann wissen auch alle
Nein.
Bescheid, ne?
Nein, unabhängig davon. Es war ein schönes Tor und auch wieder die Qualität von Dres, der
Naja,
weiß,
gut,
wo er
schön war
hin
es nicht, aber
muss. Doch, schön.
ja,
Aus der
pff. Okay, dann ist ja jedes Tor schön. Es war halt
Nein, die
einfach schön.
Qualität, die dahinter steckt. Ne? Die Qualität, die dahinter steckt, dass der einkickende Spieler, der entscheidende Spieler ist, der sieht das, wartet, Dres ist so gut, dass er da steht und Schweden ist so schlecht, dass sie da rauslaufen. Also Schweden war hat im zweiten Spiel halt auch einiges offenbart, da kann man jetzt wieder eine Metaebene geben, denn man hat irgendwie gemerkt, Schweden hat keine relative Entwicklung genommen. Ja, aber dann kommst du auf das zweite Tor, Freistoß durch Schweden, das war gut, nur für mich stellt sich die Frage, wie steht da die Mauer? Da muss ein Spieler, also da, natürlich weiß man, was da passiert, ja, aber da kann man dann Spieler einrücken lassen, die dann schlussendlich auf den Torschützen laufen können, wenn der Ball quer gespielt wird und dennoch als Mauer platziert sind. Aber gut, das werden sie noch analysieren, aber Schweden macht dann hier das 1:1 und aus meiner Sicht, erste Halbzeit, ja, ich fand Deutschland leicht besser, aber es war nicht unverdient. Also Schweden hat in der ersten Halbzeit im zweiten Spiel auf jeden Fall besser performt, aber dann ging den Jungs die Kraft aus. Also
ja,
zweite Halbzeit
halt,
war wieder heiße Luft.
Man hat halt Suat Akk dann ordentlich unter Druck gesetzt, das hat man schon gemerkt, ja. Wo der Matchplan lag. Mehr Physis zeigen, gab auch dann deutlich mehr Fouls und gelbe Karten. Ja, ich fand auch, die Schweden waren deutlich besser im Spiel als im ersten Spiel. Das haben wir vorhin angesprochen. Es kann schon schnell umswitchen bei den Deutschen noch. Gerade im zweiten Block jetzt mit Söser und Akk, da ist für mich war immer noch mal mehr Zug drauf. Obwohl ich auch eine Entdeckung dieser beiden Spiele für mich, oder nur eigentlich des zweiten Spiels, ist Maxi Grünberg.
Ja.
Ich auch in den Detailbewegungen, man muss dran denken, dass er bei St. Pauli jetzt nicht dieselbe Ausbildung genießt wie eben bei Hohenstein, bei Imdorf, da in den Zentren, was Futsaltechnik, individuelle Taktik, Technik betrifft. Und trotzdem setzt er viele kleine Sachen wie Blocks und sowas um. Das heißt, er scheint eine ziemlich schnelle Auffassungsgabe zu haben, da reinzukommen. Mhm. Könnte ja auch an der Vergangenheit liegen, die er da hatte, da im Fußballbereich. Hey, das sieht nach der Ausbildung eines Pivots aus.
Ja, pass mal auf. Also er spielt ja gar nicht den Pivot, er spielt ja eher so von hinten raus. Ist auf jeden Fall ein super Individualist, also kann mit dem Ball umgehen. Aber ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben, weil das sind jetzt seine ersten Länderspiele und er ist hoch motiviert. Wenn er Bundesliga bei St. Pauli spielt und die ein gutes Training machen, also mit Rui Jeremejeff haben sie sicherlich keinen schlechten und er lernt da was. Also wenn er da nicht stagniert, dann wird er sicherlich relevant bleiben in der Nationalmannschaft. Kann mir aber auch vorstellen, wenn der irgendwie ein bisschen einen Hänger hat und vielleicht mal irgendwie Fußball mit reinkommt, ich weiß es nicht, dass der dann auf einmal auch nicht mehr so performt. Also das ist für mich ein Spieler, der eine positive Überraschung ist, aber ich würde ihn jetzt noch nicht unterstreichen, dass er ein enormes Entwicklungspotenzial hat oder diese Entwicklung mitgehen kann. Das muss er sich jetzt noch in den nächsten Spielen auf jeden Fall noch erarbeiten und muss das unter Beweis stellen. Und aber auch Grünberg ist für mich eine Entdeckung der Bundesliga und das ist es eben.
Ja.
Bundesliga-Effekt, auch hier wieder drin. Also wunderbar, guter Spieler, setzt Akzente, vor allem defensiv, sehr zweikampfstark. Macht so ein bisschen den Saglam von früher. Ne? Zweikämpfe gewinnen, kämpfen, aber ist noch nach vorne noch kreativer. Also überraschender und auch körperlich aus meiner Sicht stärker. Von daher, Grünberg auch eine sehr positive Überraschung.
Wenn
auf jeden Fall.
Weil du es gerade Bundesliga sagst, eine Sache, ich fand die Kommentatoren auch gut, auch Manuel Fischer hat das wieder wunderbar gemacht, um futsalspezifische Sachen reinzubringen. Ein Punkt oder ein Wunsch hätte ich für die Zukunft, mehr über die Bundesliga reden und auch mehr über den Futsal in Deutschland sprechen. Denn es war wirklich extrem nur Nationalmannschaft. Und das ist halt schade, weil da ist wieder der Punkt, okay, dieses Spiel ist halt auch ein Vehikel, ein Instrument, um Futsal zu pushen. Nur das muss man verstehen und dann anders arbeiten aus meiner Sicht, als wenn man nur dieses Spiel kommentiert, sondern, okay, was kann ich da reinbringen an Content? Das sind halt Leute, die wahrscheinlich jetzt gerade schauen, die Futsal noch nie so gesehen haben und auch gar nicht wissen, dass es die Bundesliga gibt, wo es die gibt, was es sonst für Futsalangebote gibt und so weiter. Dann kommt auch noch hier Funinho wieder dazu in der Halbzeit, wo sich der Zuschauer auch denkt, warum spielen denn, ich denke, Futsal ist was für Kinder, kommt aus dem Kindersport, spielen ja Funinho da in der Halbzeit. Ui, also
ich habe das unglücklich. Das fand ich ganz geil mit der Halbzeitschau mal wieder. Da haben sie ja kommentiert. Man versteht es einfach nicht. Also die Verbandsmitarbeiter, du bist bei einem verdammten Futsal-Event. Du bist auf einem verdammten Futsal-Spielfeld. Und du kannst keine Verbindung zwischen Funinho und Futsal aufbauen. Alter, das ist so viel Dunning-Kruger-Effekt dort. Sorry, also wenn man das mal aus fachlicher Sicht sieht, das ist nur rausgehaue von Plattitüden, ja, peripheres Sehen, so irgendwelche Schlagwörter, die sich fachlich gut anhören, aber man kann gar keine Transferleistung schaffen. Also das ist nur eine Reproduktion und eine leichte Reorganisation, aber man kommt nicht in die Transfer- und Urteilsebene, wie man hier wirklich ganzheitlich entwickelt. Also das sage ich jetzt mal aus dieser didaktisch-methodischen Perspektive, wie man Futsal und Funinho und Fußball vernetzen könnte. Und das ist der Punkt. Da sind Verbandsmitarbeiter, und das war auch schon in Bielefeld so, ohne die können es einfach nicht besser, weil sie den Futsal nicht können und kennen, und dann ist, die können diese Verknüpfung nicht setzen. Aber Mann, ihr seid bei einem Futsal-Event, warum verbindet man das nicht? Warum hat man da nicht jemanden, der sich damit auskennt und der das miteinander verknüpft, damit der Futsal für Kinder und Jugendliche in seiner Bedeutung hier, und wenn es über Funinho ist, ja, diese Bedeutung gewinnt, damit man aus dem Event eine Synergie zieht, dass man hier wirklich eine Potenz gemeinsam entwickelt. Nein, man umkurvt den Futsal auf dem Futsalplatz. Das ist unfassbar. Und das ist aber auch der Grund. Jetzt hat man da Funinho, aber Top-Nation mit deutlich weniger Mitteln, sei es ressourcentechnisch, finanziell etc., strukturell weniger Mittel, die hängen den deutschen Fußball eben mit Futsal in der Kindheit und Jugend aber sowas von ab aktuell in den letzten 10 Jahren. Und das versteht der DFB nicht und macht jetzt Funinho und kriegt es nicht hin. Und das ist halt, das sind jetzt württembergischer Verband gewesen, aber genauso davor in Westfalen. Ich komme ja selbst aus Westfalen, aber, und deswegen keine Kritik an die Mitarbeiter, aber man versteht es nicht, das zu verbinden. Und hier bei diesem zweiten Teil, also dieses zweite Mal Halbzeitshow Funinho, ich habe mir das Interview ja auch genauer angehört, dachte ich so, fuck, ey. Kein einziges Mal der Begriff Futsal für Kinder und Jugendliche. Man umkurvt das Ding. Man sieht den Elefant im Raum nicht.
Ja.
Und ist unfassbar. Ich
Aber das, wieder das Thema,
täusche.
fehlendes Konzept, fehlendes Gesamtkonzept.
Genau.
Du
Keine
bist,
Strategie.
ja.
Ja.
Ist wieder auch dieses Spiel in Göppingen, was geil ist, ist wieder ein Puzzle ohne Verbindung,
Ja.
ohne Verbindungsstücke, ohne Verbindungsmuster und wird auch von Leuten, die jetzt da neu reinsteigen, mit nichts verbunden. Ist einfach nur, okay, war schön, tschüss. Und genau so ist das. Ja, tschüss. Damit kommst du nicht vorwärts, wirklich in der
Deswegen, also
Tiefe.
merkst du schon, was wir aus der Halbzeitshow oder aus diesem Funinho-Spiel da in der Halbzeit schon alles ziehen können, beziehungsweise reflektieren können. Ja, aber gut, kommen wir aufs Spiel zurück. Zweite Halbzeit, und das meine ich eben, Kontinuität dazu gewonnen. Man hat weiter das Spiel kontrolliert, Schweden hat abgebaut und dann kam Memo Schöser. Du erzählst uns mehr.
Nee, weil ich das habe ich nicht gesehen, das 2 zu
Achso,
1, weil
hast du
da
nicht
war ich mit
gesehen?
den, nee, ich habe die Kinder gerade bettfertig gemacht und dann konnte
Das
ich nicht.
gleiche wie gegen Lettland hat er gemacht. Wie das erste ungefähr. Horizontallauf, ja. Diesmal die Schweden machen die Linie runter zu, weil sie wissen, Söser und Ack, oh, die sind ja so, die gehen ja die Linie runter. Nee, diesmal Söser horizontal rein und abgezogen in den Knick. Torwart kann es nicht sehen. Wunderschönes Tor. Also vom Ablauf her, vom Aktionsablauf her, sicherlich hier und da eine Kopie zu den Toren gegen Lettland. Einfach wieder eine wunderbare Ala-Aktion. Also auf der linken Ala-Seite sind wir international top besetzt. Also wir können auf jeden Fall Elite-Runde, auf der Position bin ich mir sicher, wenn die top sind, Ack und Söser, die können auch in der Elite-Runde Probleme bereiten den Gegnern. Das hat man jetzt auf jeden Fall in den letzten Spielen gesehen. Ne? Ja, das hat mich auf jeden Fall gefreut und das war ein wunderschönes Tor. Und ja, dann aber auch ein wunderschönes Tor der Schweden. Also zum
Ja,
2:2. Boah.
ich habe da gar nicht so viele Fehler gesehen. Der Wittig kommt sogar noch angeflogen im Kojiro-Hyuga-Style. Ja, springt er da rein. Das wäre auch bei Tsubasa mindestens 10 Minuten Szene gewesen, wie er da so reinfliegt und dann der Ball so ganz knapp an seinem Bein vorbei, wahrscheinlich auch leicht touchiert. Und eigentlich fehlt nur noch, dass sich Wiegers von dem einen Pfosten auf den anderen abdrückt,
Ja.
um den Ball zu holen. Und der fliegt trotzdem rein.
Wunderschön.
Ja.
Aber dann kam auch wieder was, Daniel. Da hast du einfach, wir haben ja auch während des Spiels hier und da im Chat so ein bisschen geschrieben und du hast ja auch schon direkt erwähnt, man sieht einfach, dass die Schweden es nicht können, ne? So, also, und dann ist mir das auch sehr deutlich geworden, weil dann bist du 5 Minuten vor Schluss, liegst mit 2 Toren hinten, du brauchst zwei Dinger. Wenn du weiterkommen willst, brauchst du drei. Ja, und die lassen den Flying drin. Ne? Gut. dann dachte ich erstmal, die können es nicht. Also die kapieren nicht, dass sie den Flying eher bringen müssen. Aber als sie den dann gebracht haben, wussten wir auch warum. Weil sie ihn auch gar nicht richtig spielen können. Die spielen wie eine gute Regionalliga-Mannschaft aus meiner Sicht vom Tempo her. Also, aber
Ich
da war die
muss da
Kraft auch nicht
immer
da.
an die Doku von Falcao erinnern oder an ein Video, wo Falcao über die brasilianische Nationalmannschaft spricht und auch, dass er damals gefordert hat, mehr Flying zu trainieren bei der Mannschaft, weil es die Königsdisziplin ist. Es ist das Allerschwerste, was du spielen kannst. Das hat halt auch nichts davon, das hat auch der Kommentator mal zwischendurch gelacht. Naja, am Ende bringt man dann immer den Flying. Nee, ist auch wieder eigentlich falsch, weil das ist wieder die, was ist meine überlegene Technik? Meine ta überlegene Taktik, wenn ich den Flying nicht spielen kann, der Gegner aber besser verteidigen kann, dann bringt das auch wiederum nichts. Klar ist, wie kann ich mehr Druck machen? Eine Chance ist eben aus meiner Sicht, man macht Full-Court-Pressing. Ja, und setzt den Torwart halt eher als so eine Art Libero ein, der so also auch nur weiter vorne versetzt. Das kann man halt machen. Das hat aber auch Schweden auch nicht gemacht. Also, ich habe auch nicht verstanden. Also, irgendwas hätten sie schon 10 Minuten vor Ende. Wir kennen ja auch dieses Paper aus dem Eishockey. Ich glaube, da geht es um 9 Minuten vor Ende eines Spiels. Ist der beste Zeitpunkt, da Flying zu bringen oder eben eine Strategieänderung?
Ich habe das schon auch Selbstdaten mal zu erhoben, also statistisch gesehen. Du bist ja ein Freund der Statistik und Ableitung daraus. Und das ist so, dass du für, wenn du ein Tor schießen willst, im besten Fall hast du 4 Minuten dafür Zeit. So, also das ist so, dass da ist die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu kassieren, am geringsten. Und also dieses Verhältnis zwischen Tor schießen und Tor kassieren ist am optimalsten. Und deswegen sind die 4 Minuten da so eine, also wenn du ein Tor schießen willst, zwei oder, also manch einer sagt auch 2 Minuten, es gibt da so einen Kipppunkt, aber die Daten gibt es dazu, auch schon im Futsal, zumindest habe ich sie mal mir für mich erhoben. Und ja, aber dann hat man auch gesehen, beim Flying, ne, bringt nichts. Ne, aber kommen wir nochmal auf das 3 zu 2 für Deutschland. Kurz davor gab es eine Szene mit, ich glaube, mit Meier, der in einer ähnlichen Situation war wie Söser in dem Moment und dann den Ball doch nicht rüberspielt, querlegt. Und dann gab es die Situation nochmal und Söser und Drees, 2 gegen 2, ne? Torwart und Spieler bei Söser. Und Söser legt den Ball einmal schön auf die Seite und Drees haut das Ding rein. Auch wunderbar. Und ja, und dann der Flying von Schweden, der dann direkt kam, weil sie noch 4 Minuten waren. Und dann hatten sie auf einmal 3 Tore zu schießen. Ja, und da kam ja nichts. Sie hat nicht eine Situation und dann. Deswegen war es eben, das erste Spiel war Stuart Ack Show, das zweite Spiel war Memo Stöser Show. Dann macht Memo noch verdientermaßen sein zweites Tor, indem er sich den Ball stibitzt und das Ding locker mit links reinschiebt. Und das Ding war gegessen. Und dann hab ich ja auch direkt kommentiert in unserer Gruppe, hat man wieder gesehen, dass die Schweden irgendwie noch nicht so weit sind. Weil was machen die 30 Sekunden vor Schluss da oder 40 Sekunden? Die spielen weiter Flying. Anstatt einfach jetzt zu sagen, okay, spielen wir runter, das Ding ist gegessen. Ja, aber die spielen weiter Flying. Vielleicht wollten sie noch ein Tor schießen, aber haben doch gesehen, es bringt nichts. Also, oh Gott, ey, dachte ich auch in dem Moment. Naja, aber ich will gar nicht so negativ über die Schweden reden. Ich will einfach positiv über die deutsche Entwicklung sprechen. Die war nämlich aus meiner Sicht in diesen beiden Partien überzeugend. Kontinuität, Stabilität, Offensive, Defensive. Natürlich hat man defensiv jetzt noch kein komplexes System, aber man gewinnt die Dinger, man ist heiß. Und so eine Kulisse trägt dazu bei. Und die Elite-Runde ist etwas, wo wir uns sehr darauf freuen können. Da können wir wieder einen nächsten Schritt machen. Ja, und irgendwie, stell dir mal vor, das wäre jetzt hier eine Europameisterschaftsqualifikation. Dann wärst du kurz davor, in der Endrunde dabei zu sein. Weil jetzt bist du unter den Top 20 in Europa. Und da, ich glaube, da sind 16 dabei. Also du bist schon knapp an den Top 16 in Europa. Das würde schon für eine EM reichen. Und das, vielleicht ist das nämlich auch ein. Also aus dieser Elite-Runde könnten wir jetzt vielleicht schon mal vorab sagen, also für die nächste EM sollte man sich auf jeden Fall qualifizieren. So, jetzt mal
Ja, wer.
direkt mal so in den Raum zu werfen.
Genau, mach mal ein bisschen Pressure. Ich finde es auch gut. Das ist ein gutes Signal jetzt aus der Mannschaft, die auch nach unseren den letzten Wochen und Monaten hatten wir immer so ein bisschen Bauchweh mit der Nationalmannschaft, auch Entwicklung. Klar, es bleiben Baustellen, Jugendentwicklung, neue, wer kommt nach jetzt und so weiter. Aber da, jetzt hat man uns auf jeden Fall erstmal so weit uns alle beruhigt. Ja, dass wir sowas jetzt, so ein Spiel, zweimal souverän, zweimal 4-2 drehen können. Und das beruhigt einen schon, dass es da eine Entwicklung gibt, eine kleine, eine relative, dass wir da vorwärts kommen. Jetzt ist es halt spannend, was wir jetzt noch, wie es jetzt weitergeht. Auf jeden Fall kann man in der Qualifikation jetzt nichts mehr verlieren, weil wir haben jetzt schon einen tollen Schritt gemacht und vielleicht ist ja genau auch dieses Lockere jetzt, ja, alles ist jetzt alles nur noch on top obendrauf. Ja,
Oh, ich würde.
vielleicht setzt das Kräfte noch frei.
Oh, ich glaube, ey, die Jungs, die sind so heiß, die haben jetzt ja wieder Heimspiele, Hin- und Rückspiele in einer Vierergruppe, glaube ich. Ausgelost wird am 8. Juni, meines Wissens nach. Da können Gegner wie Portugal, also nur Top-Gegner, weil Deutschland, glaube ich, im vierten Topf ist. Also du spielst nur gegen Top-Gegner. Und in der Hinsicht, wenn man gegen die Slowakei so gut geliefert hat, auch gegen Lettland diese Leistung gesehen hat und jetzt gegen Schweden so stabil geblieben ist, ganz ehrlich, Daniel, also warum nicht mindestens Platz 2 anpeilen, auch wenn der Portugal in der Gruppe ist, nicht den zweiten in der Portugal machen, wenn man irgendwie gegen irgendjemand spielt, der richtig, richtig top ist. Also nichts ist unmöglich und so ein zweiter Platz wäre auch schon wieder interessant, weil die vier besten Zweiten aus den fünf Gruppen spielen wiederum Playoffs. Und also ich denke, da diese Auslosung, glaube ich, jetzt im Juni ist und dann, ich glaube, die Runde im Winter erst gespielt wird, ne? Bis dahin ist wieder Zeit für Entwicklung, Daniel, und Bundesliga hoffentlich weiter mit seinen Effekten beitragend. Und wer weiß, was wir noch für Spieler dazukommen, denn Kreis können wir jetzt schließen. In der Doku haben wir es ja gesehen. Man mag Legionäre. Wer weiß, wer dann noch eingebürgert wird, mein Lieber, in den
Ja,
nächsten
oder wir holen
Monaten.
einfach Ailton und machen was ganz Neues. Nee, Spaß. Ich fand auch, ich hatte Spaß an diesem Spiel, meine Kinder, und da sieht man auch wieder, wie wichtig sowas ist. Die kann man dann mit reinziehen, ja, wenn das so auf Livestream kommt und dann, die kennen dann schon, oh, Deutschland spielt, haben immer gefragt, wer führt und gelb und weiß und so wird immer gefragt. Toll, hat mich gefreut. Für die Jungs auch, dass sie sich da belohnt haben, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Uns alle beruhigt haben jetzt erstmal mit der Leistung und da die Diskussion erstickt haben, mindestens jetzt für ein paar Monate. Ja, ist gut. Da haben wir die Flanke erstmal geschlossen und dann können wir jetzt gucken, wie es mit der Bundesliga weitergeht.
Und bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir erstmal ein freies Wochenende vor uns, ne? Oder ist jetzt schon direkt wieder Playoffs? Ich weiß es gar nicht. Gott, muss mal, ich guck mal gerade, Daniel, für uns, damit wir up to date sind. Sind jetzt am Wochenende Playoffs?
Gute Frage,
Halbfinale?
ich müsste jetzt auch mal nachschauen, wie das
Ja,
läuft jetzt.
unabhängig davon, es sind keine Playoffs. Am 29.04. geht es mit den Playoffs weiter. Ja. Die Relegation geht auch am 29.04. weiter, meines Wissens nach. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein entspanntes, futsalfreies Wochenende. Und falls du jetzt kein Thema mehr aufwerfen willst, dann würde ich dir diesbezüglich jetzt auch eine schöne Woche wünschen und ein schönes Wochenende. Und ich freue mich dann auf die Folge nächste Woche, wo wir wiederum sicherlich wieder neue Themen haben. Und es wird einiges sicherlich in der Zwischenzeit wieder noch hochkommen. Und dann freuen wir uns, einen Ausblick auf die Bundesliga auf die Bundesliga-Playoffs und Relegationsspiele zu geben, die dann vor uns stehen. Dann, also in der
Genau,
Sicht,
passt.
gute
Alles
Zeit.
Gute. Schöne Woche. Grüße an alle da draußen. Ciao.
Ciao.